So, willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Wir sprechen jetzt am Telefon mit Michael Wilk. Du bist gerade aus Nordsyrien zurückgekommen, wo du dich als Arzt um Vertriebene aus Afrin gekümmert hast. Wo warst du da genau im Einsatz und was waren da deine Aufgaben?
Ja, also ich bin ja seit 2014 immer wieder mal im nordsyrischen Gebiet Rojava, also was unter kurdischer Selbstverwaltung steht und Autonomie einfordert oder mehr oder weniger ausgerufen hat. Und diesmal ist ja bekanntermaßen von der Offensive der Türkei der westlich gelegenste Kanton Afrin betroffen gewesen. Die Türkei hat ja mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf diesen Landkreis letztendlich dann dieses Gebiet auch erobert und auch die zentral gelegene Stadt Afrin. Und die Leute sind zu Hunderttausenden da rausgeflohen und ich war also auch in dem Gebiet, wohin die Leute geflohen sind, nördlich von Aleppo. Das heißt, ich musste von den beiden östlich gelegenen Kantonen, was unter anderem Kobane umfasst oder auch Kamischlo oder auch die Stadt Minbij, musste ich durch Assad-Gebiet durch mit einem Hilfskonvoi und bin dann zu den Geflohenen gestoßen.
Was waren konkret deine Aufgaben und welche Eindrücke nimmst du da aus deinem Einsatz mit?
Ja, ich war ja eigentlich unterwegs, um im Krankenhaus Afrin zu arbeiten, als die Offensive schon begonnen hatte. Die ist dann allerdings so eskaliert, dass ich dazu gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, sodass ich in der ersten Woche in der Hauptstadt in Kamischlo, in der Zentrale des kurdischen Roten Halbmonds, Hewasor Akurt, gearbeitet habe und da geholfen habe, die Logistik ein bisschen zu unterstützen und auch internationale Pressearbeit gemacht habe und bin dann halt mit dem ersten Hilfskonvoi in dieses Gebiet der Geflohenen gefahren. Da habe ich dann tatsächlich einerseits konkret Verletzte versorgt, auf der anderen Seite weiter recherchiert, um dann auch in der Pressearbeit auf internationaler Ebene klarzumachen, woran es da fehlt, weil letztendlich die Kurden und Kurdinnen selbst das gar nicht stemmen können.
Woran fehlt es da zurzeit am meisten?
Also ich habe jetzt ein neues Papier gekriegt von der OCHA, also das ist von Seiten der UNO eine Feststellung, dass allein in dem Gebiet nördlich von Aleppo Richtung Afrin-Stammland 137.000 Geflohene registrierte sind. Insgesamt wird die Zahl der Geflüchteten auch noch im Gebiet Afrin auf um die 200.000 geschätzt. Möglicherweise ist die Dunkelziffer noch wesentlich höher. Da fehlt es an dem gesamten Basismaterial. Also das fängt an, dass ich noch viele Leute gesehen habe, die auf offenem Feld kampiert haben. Darunter sehr viele Frauen, auch schwangere Frauen, sehr viele Kinder. Die Temperaturen waren zu der Zeit, als ich da war, nachts empfindlich kalt noch. Es sind auch Kinder gestorben. Von zwei wurde mir berichtet von Seiten des kurdischen Roten Halbmonds. Also wie gesagt, es fehlt, und das ist wohl immer noch so, an der Basisversorgung mit Unterkünften, Zelten, Decken, Schlafmatten, Lebensmittel, Trinkwasser, also sauberem Trinkwasser. Die Entsorgung von Fäkalien muss sichergestellt werden, damit keine Krankheiten ausbrechen. Und die medizinische Basisversorgung ist auch völlig unzureichend und auf wenige Hilfsposten beschränkt, die ich da sehen konnte und die wir unterstützen konnten.
Jetzt ist Afrin ja mittlerweile von türkischen und dschihadistischen Truppen besetzt. Was bedeutet der türkische Einmarsch für die Menschen vor Ort und in der Region?
Ja, wie manche vielleicht wissen, ist ja das Gebiet Afrin in Zeiten des syrischen Bürgerkriegs oder des syrischen Kriegs, weil ja viele internationale Mächte mitmischen, eine relative Insel der Ruhe gewesen. Man kann sagen, dass zwar auch dort Leute geflohen sind, das quantitativ einzuschätzen ist außerordentlich schwierig, weil man natürlich keine Volkszählung durchführt in diesen Zeiten. Aber man geht von schon mehreren Hunderttausend, die das Landstrich verlassen haben, aus. Auf der anderen Seite waren vom Stammbewohnern und Bewohnerinnen noch ein paar Hunderttausend da. Und dort sind gesichert mehrere Hunderttausend Geflohene hineingeströmt in dieses Gebiet, weil sie sich dort sicher glaubten vor den Attacken oder weil sie zum Beispiel auch vom Assad-Regime geflohen sind, was ja auch vielen Leuten nicht geheuer ist als autoritäres Regime. Oder viele Männer wollten nicht zur Armee gezogen werden oder zwangsverpflichtet werden. Also es waren mehrere Hunderttausend Geflüchtete dort in dem Landstrich, zusätzlich zu den Stammbewohnern, mehrheitlich mit großer Mehrheit kurdischer Herkunft. Und unter diesen kurdischen Leuten auch sehr viele von der Glaubensrichtung der Jesiden. Also das heißt, eine Bevölkerungsgruppe, die mit ihrer uralten Religionszugehörigkeit eh als vogelfrei gilt und die jetzt besonders Angst haben oder erneut leiden unter dem Einmarsch der türkischen Hilfstruppen, der dschihadistischen Hilfstruppen, fundamental islamistische Hilfsgruppen, die ja besonders diese Menschengruppe, die jesidische Gruppe, in der Vergangenheit schon heimgesucht haben. Und weil sie eben für diese Leute vogelfrei sind, die Männer geköpft haben und Tausende von Frauen als Sexsklavinnen gefangen genommen haben und missbraucht haben. Also es ist eine menschliche Katastrophe und ein humanitäres Desaster, was dort ist. Und das Ganze mit deutschen Waffen, das stimmt einem nicht gerade fröhlich. Im Gegenteil, man hat eine Heidenwut über die Zusammenhänge, wenn sie wirklich klar erkennbar werden.
Es ist ja nicht dein erster Einsatz in Nordsyrien bzw. in den kurdischen Provinzen. Du hast dort bereits eine Notfallerstversorgung mit aufgebaut und betrieben. Wer unterstützt deine Arbeit vor Ort und woher nimmst du die nötigen Informationen, um dich da sinnvoll einzubringen?
Ja, ich war 2014 das erste Mal da, damals noch mit der kleinen NGO Kadus. Seit damals arbeite ich aber mehr oder weniger eigenständig und arbeite direkt mit Menschen vom kurdischen Roten Halbmond, also vor Ort zusammen der Hilfsorganisation, die dort Apotheken aufbaut, kleine Ambulatorien aufbaut, auch das eine oder andere Krankenhaus wieder reorganisiert oder wieder aufgebaut hat. Also ich kenne die Leute inzwischen sehr gut, die kennen mich sehr gut, fühle mich da so ein bisschen wie Familie, kann man sagen. Es sind Freundschaften entstanden, also das ist nochmal eine andere Ebene als eine rein politisch abstrakte, sondern das hat eine sehr große, für mich menschliche, verbindliche Komponente inzwischen.
Hat dein Engagement in diesen Krisengebieten deine Meinung zu militärischen Auseinandersetzungen verändert?
Ich bin schon immer der Meinung, dass es manchmal mit dem Schwenken, wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, man kommt manchmal mit dem Schwenken von Palmwedeln einfach nicht weiter. Also wie gesagt, ich habe auch verletzte IS-Kämpfer versorgt und ich habe gesehen, was diese Leute anrichten, wie skrupellos die ganze Familien umgebracht haben. Ich habe bei meinem letzten Einsatz in Raqqa zum Beispiel, wurde uns eine erschossene Frau und ihre drei toten Kinder vor den Verbandsplatz gebracht und uns hingelegt. Also Krieg ist was Grauenhaftes und ich würde mir von Herzen wünschen, man könnte ihn mit völlig friedlichen Mitteln austragen. Aber man hat es leider mit Leuten zu tun, die sind derartig skrupellos und moralisch ohne jede Hemmung. Es geht manchmal nicht, ohne dass man sich selbst verteidigt und dazu sind Waffen notwendig. Das ist eine bittere Erkenntnis und ist meiner Meinung nach ein notwendiges Übel. Ja, also es ist grauenhaft, aber das ist einfach so, wie es ist. Ja.
Das heißt, der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen macht für dich in einer solchen Situation, in einem solchen Konflikt keinen Sinn?
Ich würde mal sagen, es ist ein hehrer moralischer Anspruch und es ist immer noch das, was anzustreben ist. Man sollte sich, solange es irgendwie geht, auf friedliche Auseinandersetzungen und verbale, rhetorische oder appellative kann man ruhig machen, ja. Aber letztendlich, wenn du es mit Machtapparaten oder Herrschaftsstrukturen zu tun hast, die letztendlich, wie gesagt, von jedem Skrupeln entblößt sind und die nicht zögern, ganze Familien auszurotten oder Landstriche zu bombardieren oder auch Giftgas einzusetzen oder all das hat es gegeben von den verschiedenen Kriegsparteien aus, ist man gezwungen, sich letztendlich zu wehren dagegen. Sonst wird man einfach ausgelöscht in so einem Konflikt und bleibt auf der Strecke. Und dann ist man nicht nur sprachlos, sondern leblos. Und das kann nicht Sinn der Übung sein. Ja? Also das ist einfach eine Anerkennung düsterer politischer und sozialer Realitäten, was ich da leider sagen muss. Das ist meine Erfahrung.
Was hältst du vor diesem Hintergrund von Demos für den Frieden, wie sie jetzt zuletzt bei den Ostermärschen stattgefunden haben? Und wie lässt sich ein solcher Ansatz aus einer linken Perspektive damit reintragen?
Ja, ich habe ja selber bin gebeten worden, in Frankfurt zum Beispiel auf dem Ostermarsch, auf der Kundgebung am Römer zu reden. Das habe ich auch gemacht. Und es ist natürlich eine anklagenswerte Geschichte, wenn der türkische Einmarsch mit den bekannten, jetzt, was ich schon gesagt habe, dschihadistischen Hilfstruppen erfolgt mit Unterstützung deutscher Waffensysteme. Ja. Und es sind ja seit Beginn des Einmarschs in Afrin noch weitere, entgegen der Behauptung der deutschen Regierung, noch weitere 4,4 Millionen an Waffenhilfe geflossen. Also das ist natürlich eine politische Katastrophe, weil es geht ja einfach nicht nur darum, Waffen ja oder nein, sondern von wem werden welche Waffen an welche Partei geliefert. Das ist ja leider eine Frage, wenn man realistisch überlegt, ist es ja einfach ein Unterschied. Hilft man Leuten, sich zu wehren gegen ein autokratisches Herrschaftssystem? Oder ist man auf der Seite derjenigen, die sagen, ja, die Welt wird aufgeteilt in Machtsphären und wird zur Ausbeutung von neuen Herrschaftsstrukturen freigegeben? Also ich als jemand, der aus der anarchistischen Ecke kommt, habe da schon eine sehr differenzierte Meinung. Waffen sind nichts Neutrales. Die Waffe wird dann zum Ausdruck einer politischen Absicht, wenn sie auf jemand abgefeuert wird. Und da muss man einfach feststellen, dass die deutsche Regierung über Jahre, Jahrzehnte die türkische Regierung unterstützt hat als Waffenbruder der NATO Und wohin das geführt hat, ist jetzt spätestens nochmal deutlich vor Augen geführt worden, als die türkische Armee mit deutschen Waffen, deutschen Panzern in den Landkreis Afrin eingerückt ist. Und das ist, das hat erstmal mit Neutralität oder Waffenlieferung als abstrakte Auseinandersetzung gar nichts mehr zu tun, sondern da sind Waffen geliefert worden von deutscher Seite aus an ein autokratisches System, was einfach Leute umbringt und tötet. Anders kann man das nicht benennen. Das ist ein Verbrechen.
Michael, vielen Dank für dein Engagement und dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
Ja, gerne, immer gerne und wenn ihr noch was braucht, meldet euch.